leise. Also heute geht es schon. Ich hoffe, ich bin relativ gut zu verstehen. Ich werde vielleicht das eine oder andere Mal räuspern. Das heißt nicht, dass ich mehr Aufmerksamkeit haben will, sondern das ist nur, damit ich das Gefühl im Hals etwas besser habe. Und Wasser würde mir nicht helfen, weil ich, das wollte ich gerade schon sagen, das finde ich ganz toll, dass dann ganz aktive helfen. Ich habe gemerkt, wenn ich jetzt noch Wasser trinke, dann wird das meistens etwas schlechter bei mir. Also ich glaube, ich halte, habe ich auch schon Intus, also ich bin gedopt. Ich glaube, wir schaffen das gemeinsam. Zumal es heute nicht um Hals geht, sondern um die Augen. Eigentlich wäre es ja gut, wenn ich was mit dem Hals heute gemacht hätte. Aber Gottes Wort lädt uns ein, heute mal uns um Blinde zu kümmern. Davon gibt es mehrere Geschichten in der Bibel. Eine haben wir gerade hier in der Vorlesung schon gehabt. Dann gibt es noch eine, wo Jesus fragt den Blinden, was möchtest du denn, dass ich dir tue? Was für eine Frage, wenn jemand blind ist. Und heute erleben wir einen anderen Blinden und ich möchte euch ein Stück damit reinnehmen. Kennt jemand einen Blinden? Ja, okay. Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, was das bedeutet? 39 Millionen Menschen gibt es, die auf der Welt blind sind und noch eine viel größere Zahl, schwer sehbehindert. In Deutschland 71.000, sagt man. Das sind zwar relativ wenig, so prozentual, aber doch eine ganz schön kräftige Gruppe. Um sich das mal vorzustellen, wer Lust hat mitzumachen, macht doch mal die Augen zu, so einen Moment, dass es wirklich mal dunkel ist um euch herum. Stell dir vor, du lebst in völliger Dunkelheit, so wie jetzt. Jeden Morgen wachst du auf, aber du siehst die Sonne nicht. Die Gesichter der Liebsten bleiben für dich nur ein vages Bild im Kopf, das von Erinnerungen und Erzählungen geformt wird. Die Welt um dich herum ist nur ein Geflecht aus Geräuschen und Gerüchen. Aber die Farben, Landschaften, Schönheiten der Schöpfung bleibt dir verborgen. Könnt die Augen wieder aufmachen. So muss das für einen Blinden vielleicht so ganz entfernt sein. Der, den wir heute erleben, den wir uns heute angucken aus Johannes 9, der war von Geburt an blind. Da habe ich auch überlegt, ist das gut, dass er gar nicht weiß, was er verpasst und nur das eine kennt? Ich glaube, ich könnte nie sagen, ob irgendwas besser oder schlechter ist. Ich glaube, blind zu sein ist per se erstmal schlecht. Ich lese den Text nochmal aus Johannes 9. Wer eine Bibel hat, kann gerne mitlesen. Johannes 9, die ersten 7 Verse. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten die Jünger, wer ist schuld daran, dass dieser Mann blind ist? Hat er selber Schuld auf sich geladen oder seine Eltern? Weder noch, antwortete Jesus, vielmehr, sondern ihm die Macht Gottes sichtbar werden. Solange es Tag ist, müssen wir die Taten Gottes vollbringen, der mich gesandt hat. Bald kommt die Nacht, in der niemand etwas tun kann. Doch solange ich in der Welt bin, werde ich den Menschen das Licht sein. Dann spuckte er auf die Erde, rührte mit seinem Speichel einen Brei an und strich ihn auf die Augen des Blinden. Dann forderte er ihn auf, geh jetzt zum Teich Siloa und wasch dich. Siloa heißt übersetzt der Gesandte. Der Blinde ging hin, wusch sich und als er zurückkam, konnte er sehen. Jetzt ist dieser Rabbi unterwegs und das Erste, was sie ihm fragen, ist, wer hat denn Schuld an dieser Situation? Könnte uns das vielleicht so ähnlich gehen? Wenn wir jemanden sehen, dem es nicht gut geht, kennen wir auch den Gedanken manchmal, dass man sagt, ah, selber Schuld. Oder vielleicht, naja, das hat er auch verdient. Die Leute um Jesus herum, für die war das sofort ganz klare Frage. Irgendwer muss doch Schuld haben, dass dieser eine Mann hier blind ist. Sie fragen ja nicht, wer ist schuld daran, dass wir alle sehen können. Sondern sie sagen, die Schuld muss irgendwas damit zu tun haben, dass in deinem Leben etwas schiefgelaufen ist. Ich glaube, das ist so eine typische Reaktion, wenn wir an viele andere Situationen so in unserem Alltag denken, dass wir sofort dieses Negative da rein interpretieren. Oder vielleicht sogar dieser Gedanke mit den Eltern aus dem Alten Testament, las man in den Schriftrollen, dass es sowas wie Erbsünde gab. Also irgendwer hat was gemacht und das wurde dann über Generation zu Generation eben zur Schuldfrage. Aber Jesus versucht, dieses ganz klar aufzubrechen und zu sagen, fang doch mal an, ganz anders zu denken, wenn ihr jemanden sieht, der blind ist oder der Hilfe braucht. Fang doch gar nicht erst an, daran darüber nachzudenken, hat er Schuld, hat er es verdient, sondern überlegt mal, womit ihr ihm helfen könnt. Und das Gute an diesem Text ist, hier sagt Jesus eine eindeutige Antwort. Ich muss mal weiterklicken. Wer hatte gesündigt? Und Jesus sagt, keiner. Keiner hat gesündigt. Also Leid hat nicht etwas damit zu tun, dass sofort Sünde da ist. Und Leid hat nicht davon zu tun, dass jemand etwas von Gott als Strafe bekommt. Es mag es geben, also es ist nicht auszuschließen, aber es ist keine Verkettung. Weil wie wird es uns denn tatsächlich gehen, wenn wir für das, was wir falsch gemacht hätten, irgendwas hergeben müssten? Selbst daran merken wir, dass die Logik gar nicht stimmen kann. Dann hätten wir ja alle ganz andere Behinderungen, Leiden um uns herum, als wir sie so schon hätten. Hier sagt Jesus ganz deutlich, nein, keiner. Vergesst diesen Gedanken und fangt an, diesen Blinden ganz anders zu sehen. Und das Anderssehen heißt hier bei Jesus, es hat was mit meiner Macht zu tun oder es hat was damit zu tun, dass Gottes Macht durch diesen Blinden scheinbar uns alle helfen soll, unser Leben zu leben. Also es dient einem ganz anderen Zweck, nämlich drei, die ich hier mal rausgeschrieben habe. Das eine ist, es geht darum, dass Jesus zeigen kann, wer er ist und warum er auf dieser Erde ist. Denn er verherrlicht sich ja, er redet von Gottes Reich, von dieser Ewigkeit, er redet davon, was es alles noch alles geben wird. Und um das zu untermauern, ist er da und macht Wunder. Aber nicht andersrum. Er macht Wunder, damit dann alle Leute glauben, denn das wissen wir schon, das wird nicht klappen. Das haben wir an anderer Stelle schon in der Bibel gelesen, dass Leute viel Wunder gesehen haben, alle weggegangen sind. Und Jesus sagte, und viele davon werde ich nicht wiedersehen. Das heißt, nur ein Wunder zu sehen und eine Heilung zu sehen, heißt nicht, ich ändere sofort mein ganzes Leben. Es kann aber sein und es soll eben manifestieren, dass Jesus alle Gewalt gegeben ist im Himmel und jetzt auch auf der Erde. Und der Gedanke ist so irre, sich vorzustellen, dass dieser Blinde, der da sitzt, etwas damit zu tun hat, damit alle merken, jawohl, Jesus ist wirklich Gottes Sohn. An sich ist der Blinde bisher ganz unbeteiligt. Denn wir lesen in dieser Geschichte nur, Jesus sieht ihn. Und davon konnte er viele sehen. Denn die Geschichtsschreiber sind voll, dass zu der damaligen Zeit viel, viel mehr Blinde da waren. Warum? Weil es so viele Probleme mit Verunreinigungen gibt und mit verunreinigtem Wasser. Sie haben bis heute ja in vielen Teilen auf der Welt kein sauberes Wasser. Und wenn man sich damit wäscht und wenn das in die Augen und an die Schleimhäute kommt, kann das ganz schnell Entzündungen geben und eben zur Blindheit führen. Also ist dieser Blinde hier ein Teil dieser Geschichte, die deutlich macht, Jesus will zeigen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Aber ich bin nicht gekommen, um alle gesund zu machen. Das ist die Herausforderung, die wir uns hier stellen müssen. Denn wahrscheinlich waren in der Nähe weitere Blinde. Und Jesus sieht diesen einen und kümmert sich in der Situation jetzt um ihn. Und das Zweite ist, wenn Jesus sagt, es dient Gottes Plan, dann heißt es, ich muss mich dafür entscheiden, diesem Plan zu folgen. Ich habe die Freiheit des Glaubens. Ich kann ja glauben, dass der blind war und dass der nachher wieder sehen kann, aber ich muss das gar nicht. Die Heilungen, die Jesus hier macht, oder die Wunder, die er macht, sollen dazu dienen, uns auf den richtigen Weg zu bringen. Gar nicht, um so einen Schalter umzulegen, sondern um uns vor die Entscheidung zu stellen, glauben wir das, was da passiert? Oder hinterfragen wir das? Sind wir vielleicht ganz kritisch? und denken, na, das kann ja auch was Mystisches, Magie sein, die irgendetwas macht. Die Freiheit des Glaubens heißt, ich muss mich dafür entscheiden, es anders zu machen, zu glauben. Zachäus, den kennen wir alle, der hat sein Leben geändert, nachdem er Jesus begegnet war. Und wie ist das mit dem reichen Jüngling? Was macht der, als er wegging? Da ging der Jüngling, der das Wort hörte, betrübt weg. Der hatte was ganz anderes erwartet, dass Jesus ihm sagt, aber nicht, dass er seine Reichtümer aufgeben soll. Also Freiheit des Glaubens heißt hier, die Situation hilft dabei, uns zu entscheiden. Was will ich glauben? Wem will ich folgen? Matthäus 16 schreibt, wer mir nachfolgen will, der soll kommen. Das ist eine Freiheit. Der diese Situation jetzt mit dem Blinden erlebt, ist in der Freiheit zu sagen, ich nehme das auf als eine Sache für mich oder vielleicht als alltägliches Geschehen oder als Jesus, der einfach viele Wunder tut. Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Aber kommt her, ihr müsst kommen. Dieser Geschichte kommt Jesus tatsächlich und sieht den Blinden. Also auch das gibt es schon. Aber sonst ist das Neue Testament voll davon zu sagen, komm, wenn du Hilfe brauchst. Komm, wenn du heute hier bist, weil du jemanden suchst, der dein Leben füllt. Dann komm zu mir, sagt Jesus. Alle, die ihr beladen seid, die mühselig seid, alle, die das brauchen, können zu mir kommen. Die Freiheit des Glaubens heißt hier, nicht das Wunder legt einen Schalter um, sondern das Wunder macht etwas deutlich, für dem ich mich entscheiden kann oder auch entscheiden muss. Und das Dritte ist, es gibt einen Gesamtplan. Ein Gesamtplan Gottes für die ganze Welt, für die ganze Erde. Das hören wir, darüber kann man auch lange predigen. Aber den gibt es tatsächlich und der macht deutlich, dass das, und ich glaube, da werden einige von etwas berichten können in ihrem Leben, nicht heute etwas passiert, was für morgen Auswirkungen hat, sondern vielleicht ist vor 10 Jahren etwas gewesen, was heute plötzlich Auswirkungen hat. Oder wo jemand sagt, ich habe schon 20 Jahre für jemanden gebetet und dann kommt er zum Glauben. Genau das ist der Heilsplan Gottes, der hier deutlich wird und wo Jesus sagt, er dient einem Gesamtplan, dieser Blinde. Er ist Teil in dem Mosaik, ein Puzzleteil des Plans Gottes. Und das Besondere daran ist ja, dass wir das in der Bibel auch an ganz vielen Stellen finden. Ich habe mal nur eins rausgenommen. Kennt ihr die Geschichte von Josef? Zumindest die, die im Kinderabenteuerland mal waren, die werden die gehört haben. Wo Josef von seinen Brüdern verkauft wird. Und dann Jahre später, sie rettet, sich um die Hungersnot kümmert, an einer zentralen Stelle plötzlich ist. Wer hätte das 20 Jahre vorher gedacht, als er verkauft wurde? Da ging es um Leid, da musste er viel aushalten. Viel Erniedrigung, viel Gefängnis. Verkauft zu werden, ist kein Spaß. Aber Gottes Gesamtplan schlägt einen Bogen. Und 20 Jahre später wird deutlich, dass das, was da passiert ist, Auswirkungen hatte auf Gottes Plan, weil er die Familie, das Land, Hungersnöte und Ähnliches gerettet hat. Also das, wo wir heute einsteigen in diesen Blinden, den Jesus da sieht, der macht ganz viel deutlich, was wir gar nicht sehen im Ersten. Es hat einen Gesamtplan und es geht um unsere Entscheidung, weil Jesus auf dieser Welt ist, um zu zeigen, jawohl, es gibt Gott, der für dich und für mich da ist. Und das macht Jesus hier deutlich, wenn es um den Jünger geht und um den Blinden. Ihr gedachtet es mir böse, sagt er bei Josef, mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein ganzes Volk. Ihr gedachtet, das wäre böse. So wie die Menschen um ihn herum dachten, Mensch, der Blinde, wer hat denn hier Schuld gehabt? Das ist ein ganz falscher Ansatz. Der Ansatz ist das nicht Teil unseres Gesamtplanes Gottes? Und jetzt vielleicht der Gedanke an das eigene Leben. Wie geht's dir? Wie geht's Ihnen heute Morgen? Fühlst du dich als Teil des Gesamtplans? Oder ist gerade irgendwas so schlecht, dass man denkt, Gott, was ist denn los? Hast du mich aus dem Auge verloren? Diese Geschichte macht deutlich, dass es eigentlich nicht da ist. Leid, Situationen, Nöte sind dazu da, dass wir Gott erkennen. Und das ist schade, dass es dann Einzelne manchmal so trifft wie diesen Blinden, der von Geburt an blind war. Aber seine Blindheit dient heute dazu, uns zu erklären, was Gott alles tun will. Und deswegen sind wir eingebunden in diesen Plan. Und ich glaube, das wird gut deutlich in dieser Geschichte. Wenn ihr denkt, das wäre böse, dann lasst mich mal machen, sagt Gott, ich mache etwas Gutes daraus. Und so müssen wir unserem Leben, müssen wir unserem Gemeindealltag, so müssen wir unseren Situationen, die manchmal schwierig sind, begegnen. Mit der Vorstellung, es dient dazu, Gott zu verherrlichen. Aber ist Matsch und Brei wirklich geeignet, um jemandem die Augen zu öffnen? Auf die Erde spucken, mit Dreck und Staub zu verrühren? Da hätten wir bessere Methoden gehabt. Also ein Wasser für jemanden, der schlecht reden kann. Oder ein Pfefferminztee für andere Dinge. Kamillentee trinke ich erst recht nie. Ich hoffe, dass ich nie so krank werde, dass ich Kamillentee trinken muss. Aber Fencheltee würde ich ja trinken. Ich weiß nicht, welche Sachen hier uns noch einfallen würde, um auf die Augen des Blinden zu machen. Aber Matsch wohl nicht. Vorhin sagte ich schon, Verunreinigung war der Hauptgrund dessen, warum Leute blind werden. Und jetzt verunreinigt Jesus die Augen des Blinden nochmal bewusst. Da hätte es bessere Methoden geben können. Und ich glaube, es hätte ganz viele Sachen geben können. Manchmal sagt Jesus einfach nur, steh auf, nimm dein Bett und geh. Manchmal berührt er die Menschen an Stellen, die wichtig sind. Manchmal ist er einfach nur da. In diesem Fall nimmt er Spucke, seine Spucke, und verteilt sie auf die Augen mit dem Sand des Blinden und sagt, geh dich waschen. Ich glaube, das kann man sehr vielfältig deuten. Meine Deutung ist, ich glaube, dass Jesus mit dem was macht, was da ist. Jesus braucht gar nicht groß etwas, um Wunder zu tun, sondern er kann das nehmen, was gerade zur Verfügung ist. Er braucht nicht losrennen, um irgendetwas zu holen. Wenn wir an die Hochzeit denken, wo der Wein alle war, dann wurde Wasser genommen und zu Wein gemacht. Das, was da war, nimmt Jesus, um es zu verwandeln. Und das Besondere ist, dass es eben nicht um diese Einzelheit geht, um diesen Brei, um dieses, wie oft hat er denn gerührt? Denn das habe ich auch im Netz zweimal gefunden. Da haben Leute darüber nachgedacht, wie oft Jesus wohl diesen Brei gerührt hat und ob das eine Auswirkung hat. Und ich glaube, hieran merken wir und an diesem Brei erst recht, dass es damit so überhaupt nichts zu tun hat. Hier geht es darum, dass Jesus alle Macht hat, in deinem Leben einzugreifen. Mit den Mitteln, die ihm dann zur Verfügung stehen. Und wenn es eben Matsch und Brei ist, dann ist es eben Matsch und Brei. Aber nicht der Brei ist hier entscheidend. Vor einer guten Woche habe ich mir eine Biografie angeschaut von der Stargeigerin Ann-Sophie Mutter. Ich weiß nicht, wer die kennt. Eine ganz faszinierende Persönlichkeit, wie ich finde. Und das Spielen ist schon toll, obwohl ich ja auch fachlich, glaube ich, das nicht beurteilen kann. Da glaube ich einfach, dass sie die Beste ist. Und sie hat eine ganz tolle Geige oder zwei. Von 1703 ist die eine und die andere von 1710. Und die sind versichert und schätzungsweise zwischen 3 und 16 Millionen Euro wert. Schon toll, oder? Aber ganz ehrlich, wenn ihr mir die Geige gebt, dann räume ich diesen Raum in kurzer Zeit. Die Geige ist nicht die, die funktioniert hier. Die Geige funktioniert nicht alleine und selbst wenn ich ungefähr wüsste, wie ich sie halten sollte, es würde nichts dabei rauskommen, glaube ich, außer vielleicht moderne Kunst. Oder Klopfzeichen könnte ich wahrscheinlich auch besser geben. Aber so ist das in dieser Geschichte mit dem Blinden doch auch. Warum denken wir darüber nach, ob Brei und Matsch das Richtige für den Blinden ist? Ist das überhaupt wichtig und entscheidend? Überhaupt nicht. Jesus macht das, damit er irgendwas macht, damit die Leute was sehen und etwas passiert. Aber die Sache selber hat keine rettende, keine heilende Wirkung, sondern Jesus selber ist der, der hier heilt. Und der Blinde ist der, der das glaubt und dadurch geheilt wird. Aber doch nicht der Matsch. Denn sonst hätten das bestimmt ganz viele probiert. Und ich bin mir sicher, es gab auch damals ganz verrückte Typen, die das ausprobiert haben, dass sie auf die Erde gespuckt haben und gedacht haben, ich kann danach wieder sehen. Dieser Matsch ist nicht entscheidend, sondern Gott nimmt das, was da ist, um dein Leben zu verändern, um deutlich zu machen, ich bin es, Jesus, der dir in deinem Leben hilft, mit den Sachen, die da sind. Deswegen brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht auf so große, wundersame Spektakel warten. Wenn sie denn passieren, dann soll das so sein, dann ist das auch Plan Gottes. Aber wenn nicht, dann sind es die ganz vielen alltäglichen Dinge, wo wir Gottes Handeln merken, wo wir Wunder spüren und sehen sollen. Und die Frage ist, fallen die mir auf? Oder brauche ich sowas ganz Spektakuläres in meinem Leben? Merke ich im Alltag, dass Jesus da ist, dass er jetzt etwas macht in meinem Leben? Ich hoffe ja. Ich hoffe, dass ihr das spürt, dass wir das gemeinsam uns sagen können, was Jesus alles tut in unserem Leben. Und jetzt müssen wir uns aber mal um den Blinden kümmern. Was verändert sich, wenn Licht in unser Leben kommt? Was verändert sich für den Blinden durch das Treffen, dadurch, dass Jesus ihn gesehen hat? Ja, einiges, oder? Alles, genau. Für ihn ändert sich auf einmal alles. Und das ist so unspektakulär. Das Spektakuläre scheint hier der Brei zu sein, auf den wir gucken. Und warum macht das Jesus? Und kennt man das nicht hygienischer machen können? Und. Aber das Besondere ist, er geht zum Teich Siloa, wäscht sich ab und kann wieder sehen. Und in dem Moment ist für den Blinden alles anders. Die Begegnung mit Jesus hat sein ganzes Leben umgekrempelt. Und nicht nur zum Guten, der muss jetzt arbeiten gehen. Bisher konnte er da sitzen, wurde da wahrscheinlich hinpostiert von irgendjemandem, der ihn erkannte, der es gut mit ihm meinte. Und er hat dann Almosen bekommen und wurde so versorgt von der ganzen Menschheit um ihn rum, von denen, die gnädig waren, ihm was abzugeben. So wie andere Kranke ja auch. Und er saß sonst immer im Dunkeln und konnte gar nichts sehen. Und jetzt hat er plötzlich alles gesehen. Stell dir mal vor, wir sehen alles. Wir sehen tiefer in irgendwas rein. Das verändert alles. Dieser Blick, den der Blinde plötzlich bekommt, ist ja nicht nur, dass er geheilt ist im Sinne von, ich habe jetzt einen Sinn mehr in meinem Leben, sondern für ihn hat sich tatsächlich das ganze Leben verändert. Er erkennt plötzlich seine Familie, wenn sie ihm sagen, dass sie das sind, weil bisher kennt er sie ja nur von der Stimme her. Er sieht plötzlich, wo er lebt, dass da Häuser sind, dass da Farben sind, dass da Bäume sind, dass da Sträucher sind. Das macht etwas mit ihm. Er sieht Gutes, aber was sieht er auch? Schlechtes. Als der Pastor gefragt wurde, lieber Pastor, sehen wir im Himmel unsere Lieben wieder? Da sagt der Pastor, ja, aber die anderen auch. Der Blinde sieht auch hier das, was nicht gut ist. Davor war er bisher geschützt, weil er so einen Überfall oder Kampf oder Streit oder anderes Leid ja bisher gar nicht wahrgenommen hat. Jesus holt den Blinden ins Licht und das verändert sein ganzes Leben. Und das ist so unspektakulär scheinbar hier in dieser Geschichte erzählt. Aber ich glaube, es macht genau das deutlich, warum Jesus auf dieser Erde war, damit ein Einzelner zum Glaube kommt. Nicht eine große Gruppe, manchmal auch. Aber meistens ging es immer um Einzelne. Und es ging Jesus immer um die Vater-Sohn-Beziehung zu seinem Vater. Und immer der persönliche Glauben eines Einzelnen an Gott. Jesus holt den Blinden nicht nur ins Licht, sondern er zeigt ihm jetzt, was das Leben alles noch an Fülle hat. Was es noch so alles gibt. Und wenn wir darüber nachdenken, was es heißt, dass Jesus sagt, solange ich hier bin, mache ich Licht an, macht er das deutlich und sagt, ich biete das allen an. Und zwar allen, die glauben, sie könnten sehen. Und nicht nur den Blinden. Weil das, was der Blinde jetzt sieht, ist ja viel, viel mehr, als er eigentlich erdacht hat oder sich, wo er dachte, das fehlt mir jetzt. Der konnte, weil er von Geburt ja blind war, gar nicht wissen, was ihm fehlt. Und ist das nicht in unserem Leben oft auch so? Wir kommen in Situationen rein, wir werden Eltern, wir werden Großeltern, immer neue Situationen und wir wissen gar nicht immer, was passiert. Aber Jesus geht mit und sagt, ich bringe Licht in dieses Dunkel. Ich erhell das, indem ich dir zeige, wer ich bin und wie du mit mir leben kannst. Und da muss er sich jetzt zurechtfinden. Wie ist das bei Veränderungen in deinem Leben? Wir haben jetzt wieder Taufzeugnisse gehabt, weil Ende September, ja, nächsten Sonntag taufen wir wieder. 4 ganz tolle, unterschiedliche Zeugnisse gehört von Menschen, wie sie Gott gefunden haben. Und ich finde es jedes Mal faszinierend, dass alle manchmal was Ähnliches sagen, aber eben jeder aus einer anderen Startposition kommt und entdeckt, die Jüngste ist, glaube ich, 15 und die Älteste ist 48, die wir jetzt taufen. Und aus ganz unterschiedlichen Lebenssituationen greift Jesus ein und sagt, ich bringe jetzt plötzlich Licht in dein Leben. Ich verändere etwas, was du gebraucht hast und ich komme dir nahe. Und das ist das Faszinierende. Und das müssen wir als Prozess verstehen, denn das hat nicht nur mit der Bekehrung zu tun. Hier der Blinde, der wird gar nicht gefragt, glaubst du? Hat er geglaubt, was da passiert ist? Er hat auf jeden Fall getan, was Jesus ihm gesagt hat. Vielleicht wird man sagen, naja, in so einer Situation greift man nach jedem Strohhalm. Ja, aber wenn man dann nach dem Strohhalm Jesu greift, dann ist es genau richtig. Wenn wir in Situationen kommen, die uns den Boden unter den Füßen wegziehen, dann müssen wir danach greifen, was wir kriegen können. Und das ist das Angebot Jesu in dieser Geschichte, zu sagen, Blinder, hör auf mich, ich sag dir, was du tun sollst, und dann mache ich Licht an in deinem Leben. Dann verändere ich dein Leben. Dann verändere ich es zum Positiven hin. Und dann wirst du merken, plötzlich ist alles anders. Kennt ihr den Satz aus 2. Korinther 5? Ja, ne? Denn ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Bei dem Blinden wissen wir das, der war nicht mehr blind. Den können wir noch nicht mal nennen, den Blinden. Vielleicht heißt er irgendwann mal der ehemalige Blinde. Aber irgendwann wird man das auch nicht mehr sagen, sondern ist das Herr Meier Müller-Schmidt. Weil Gott hat ihn komplett verändert. Und das meint hier das Neue Testament, wenn es sagt, ich schaffe eine neue Kreatur. Nämlich etwas, was radikal in unserem Leben immer wieder Veränderung bringt. Und ich glaube, das hat nichts mit der einzelnen Handlung hier zu tun, sondern da ist tatsächlich Licht angegangen im Leben. Und das wird immer etwas verändern. Schaut mal, wenn ihr in so einem ganz dunklen Raum seid, wie heißen noch diese Räume, wo man jetzt, Escape Rooms, wo man so Aufgaben mal lösen muss, gibt es mit Licht, aber gibt es glaube ich auch dunkle, einige schmunzeln, die das schon mal gemacht haben. Wenn man eine Zeit lang im dunklen Raum ist, man fantasiert eine ganze Menge, was alles sein könnte. Und die Gedanken spielen verrückt. Als ich bei der Bundeswehr war, so alt bin ich schon, damals gab es noch eine Wehrpflicht, musste ich mal Wache schieben nachts im echt ganz dunklen Wald. Da war richtig dunkel, man sah nichts. Und ich stand da mitten in der Nacht und ich hörte, wie jemand angerobbt kam. Denn wir haben uns immer versucht, gegenseitig natürlich anzugreifen beziehungsweise zu gucken, wer wirklich schläft oder wer wach ist. Und ich habe eindeutig gehört, wie da jemand ankommt, wie jemand auf dem Boden robbt, immer näher kommt. Und ich habe sehr leise das Gewehr weggestellt, habe mich vorbereitet und bin voll darauf gesprungen. Und lag dann auf dem Boden mit so einem Baumstamm, aber da war nichts. Ich weiß, dass es verrückt klingt, aber in meiner Fantasie weiß ich noch von damals, dass ich im Dunkeln die Geräusche so eingeordnet habe, dass ich jede Wette eingegangen wäre, da ist jemand gewesen. Und das macht die Dunkelheit mit uns. Die Dunkelheit suggeriert uns Dinge, die nicht da sind. Und das Übertragen in unserem Leben, die Dunkelheit und der Satan suggerieren uns Dinge, die nicht da sind, von denen wir denken, dass sie gut sind, wo wir sagen würden, da schwöre ich aber drauf, das habe ich gesehen oder da gehört. Und erst wenn das Licht angeht, also ich habe tatsächlich mit der Taschenlampe da geguckt und so, ich war mir so sicher, dass da jemand war. Aber nur mit Licht können wir uns orientieren. Nur mit Licht in deinem Leben kommst du weiter und kommst du zum Ziel. Nur wenn Jesus das Licht anmacht, wie bei den Blinden hier, haben wir eine Chance, unser Leben vollständig zu leben, so wie Jesus das haben will. Und deswegen lade ich heute dazu ein, auch euch, die ihr schon lange Christen seid, überlegt doch mal, an welcher Stelle muss Gott Licht anmachen? Wo habt ihr euch angewöhnt, Sachen alleine zu machen? Vielleicht auch als Gemeinde. Wo habt ihr gar nicht Gott immer so im Blick? Betet darum, achtet darauf, dass Jesus da ist, um Licht anzumachen. Weil er sagt, ich bin gekommen und solange ich da bin, werde ich dafür sorgen, dass du alles siehst, was du brauchst. Was machen wir nächste Woche mit dieser Geschichte? Erstens, Jesus suchen. Ich glaube, wir müssen Jesus immer wieder neu suchen. Dieser Blinde hier, der saß da. Andere sind zu ihm gekommen. Ein anderer Blinder hat gehört, Jesus in der Nähe und hat laut gerufen, damit Jesus ihn wahrnimmt. Ich glaube, so etwas können wir in der nächsten Woche gut gebrauchen. Dass wir im Alltag gucken, Jesus, wo bist du? Danach rufen. Zeit für ihn aufwenden, ihn tatsächlich zu finden. Wenn jemand überlegt, lohnt es sich in der Bibel zu lesen, dann fangt doch damit an. Sucht Jesus, indem ihr das Wort Gottes aufschlagt. Und wer keinen festen Rhythmus hat, kann das irgendwann machen. Aber wenn ihr abends merkt, ihr habt es gar nicht gemacht, dann ist was schiefgelaufen. Nehmt die Bibel jeden Tag in die Hand, schaut da rein und sucht die Nähe zu Jesus. Zu dem, was in den Geschichten steht, wo er mit euch sprechen will. Ich glaube, wir müssen das wirklich praktisch tun und das einplanen. Und wer so ein Kalendertyp ist, wie ich es bin, wo alles eigentlich ziemlich genau im Kalender steht, der sollte sich da auch eintragen, Jesus suchen. Das ist eine der Aufgaben aus dieser Geschichte. Die zweite ist, tun, was er sagt. Wäre der Blinde sehend geworden, wenn er nicht zum Teich Siloa gegangen wäre? Das ist nur eine Mutmaßung. Wahrscheinlich nicht, weil Jesus hier sagt, bei der Freiheit des Glaubens, du musst dich dafür entscheiden, glaubst du an mich? Willst du das, was ich dir sage, wirklich tun? Und dann ist der Teich Siloa, auch wenn er so einen übersetzten guten Namen hat, auch nicht das rettende Wasser. Aber der Glaube ist, dahin zu gehen und das zu tun, was Jesus sagt. Hätte er nicht sagen können, Jesus, ich bin blind. Hast du dir schon mal überlegt, wie ich zu dem Teich kommen soll? Kannst du das nicht hier machen? Nein, Jesus sagt, geh zum Teich Siloa. Und er macht es einfach. Er diskutiert das gar nicht. Vielleicht bin ich der Einzige hier im Raum. Aber ich diskutiere ganz gerne mal irgendwelche Sachen. Und stell sie in Frage. Da kommt irgendeiner und sagt was. Ich bin ja mit dem Datenschutz unterwegs. Da glaubt ihr gar nicht, wie viele Leute wissen, was richtig ist. Und eigentlich bin nur ich, der weiß, was richtig ist. Aber tun wir, was Jesus sagt, was wir im Wort Gottes gelesen haben, was letzten Sonntag gepredigt wurde oder was in der stillen Zeit heute stand, werft alle eure Bedenken auf mich. Kommt her zu mir, die ihr mühselig seid. Trauen wir Gott das wirklich zu? Oder ist das schon Gesetz so, ja, das stimmt, aber doch für die Situation vielleicht nicht? Ich glaube, wir können uns ganz weit aus dem Fenster lehnen mit Gottes Verheißung. Ich glaube, Gott wird nicht wie ein Automat funktionieren, aber er ist so verlässlich, das habe ich in meinem Leben schon so häufig erlebt und ich denke, viele von euch auch. Verlass dich auf Gott und wirf ihm alles zu. Und wenn er sagt, geh irgendwo hin, mach einen Besuch, dann mach dir keine Sorgen, geh hin und mach den Besuch, ruf an. Und wenn es irgendeine Situation gibt, die wirklich heikel ist, aber Jesus zeigt sie dir, dann geh hin und mach sie mit seiner Kraft. Und das wird sich verändern. Ich glaube, dass hier ganz klar diese Geschichte zeigt, der Blinde, der ist einfach aufgestanden und ist gegangen. Woher er wusste, wo dieser Teich ist, wo er lang gehen kann, weiß ich nicht. Vielleicht sind auch zwei aufgesprungen, sind mitgegangen. Spielt keine Rolle. Er war am Wasser, er hat das getan, was Jesus gesagt hat, und er ist sehend geworden. Lasst uns diesen Automatismus doch mit in die Woche nehmen. Dass das, was wir von Gott hören, was wir in seinem Wort lesen, direkt mal in die Tat umsetzen. Und das Dritte, ich glaube, ganz wichtig ist, das zu erzählen, was wir erlebt haben. Wann ist bei euch die nächste Evangelisation geplant in der Gemeinde? Irgendwann mal. Ich würde sagen, die nächste Evangelisation ist kommende Woche. Wusstet ihr noch gar nicht. Muss gleich noch in die Bekanntmachung rein. Die Evangelisation ist das, dass ich davon erzähle, was Jesus in meinem Leben gemacht hat. Und ist das nicht cool, wenn wir in den Text gucken, wir haben ja nur bis Vers 7 gelesen, ich nehme mal den Text noch von Vers 8 bis 12, da steht, seine Nachbarn und andere Leute, die ihn als blinden Bettler kannten, fragten erstaunt, ist das nicht der Mann, der immer an der Straße saß und bettelte? Einige meinten, er ist es, aber andere konnten es nicht glauben und behaupteten, das ist unmöglich. Er sieht ihm nur sehr ähnlich. Doch ich bin es, bestätigt der Mann selber. Und dann fragten sie ihn, wie kommt es, dass du plötzlich sehen kannst? Und er berichtete, der Mann, der Jesus heißt, machte einen Brei, strich ihn auf die Augen, dann schickte er mich zum Teich Siloa, dort sollte ich den Brei abwaschen, das habe ich getan und jetzt kann ich sehen. Wie einfach ist Evangelisation? Erzählt doch das, was ihr mit Jesus erlebt. Ich habe heute Morgen gebetet für eine Sache und Gott hat die Situation verändert. Geht es euch auch manchmal so wie mir, dass ich dann überlege, oh, der hat keine Ahnung von Theologie. Wie erzähle ich ihm jetzt, was Jesus ist, was alles bedeutet und versteht er das, wenn ich jetzt sage Gott und allmächtig und Ewigkeit? Und also es rattert bei mir im Kopf. Was macht der Blinde hier? Der Blinde wird einfach gefragt, bist du es? Er sagt ja. Und als er sagte, was denn passiert, fängt er gar nicht zu erzählen. Jesus, der war unterwegs, hat mich zufällig gesehen und. Macht er gar nicht. Er sagt, Jesus hat einen Brei auf meine Augen geschmiert, sagte, ich soll zum See gehen, habe ich gemacht, habe ich abgewaschen und jetzt kann ich sehen. Lass die anderen doch drüber nachdenken, wie sie das beurteilen. Der andere, der dich hört, der soll die Entscheidung treffen, glaube ich oder glaube ich nicht. Das brauchen wir gar nicht tun für ihn. Erzählt eurem Nachbarn, was ihr in dieser Woche mit Gott erlebt habt oder vor 2 Wochen. Erzählt eurem Arbeitskollegen, dass ihr vor dieser Aufgabe keine Angst habt, weil ihr gebetet habt und sicher seid, dass Gott dabei war. Lasst den anderen doch entscheiden, ob er das für verrückt hält oder mystisch oder, ach, der Spinner wieder, oder ob er vielleicht sagt, wow, wenn einer so einfach glaubt, könnte ich das ja vielleicht auch. Also müssen wir Evangelisation organisieren? Manchmal ja. Ich will auch nichts dagegen sagen, dass man da was organisiert. Zelt stellt man heute nicht mehr auf, wie zu meiner Zeit, aber Bus vielleicht oder was anderes. Aber fangt doch an, das, was ihr mit Jesus erlebt, einfach anderen zu erzählen. Manchmal wollen sie es sogar hören. Manche fragen sogar danach. Meine Erfahrung ist auch, im Alltag fällt mir das manchmal leichter als von vorne, das zu erzählen. Weil das Alltägliche ist das, was ich so mit Gott erlebe. Und dann kann ich die einfachen Worte nehmen. Ich glaube, dass diese Geschichte hier ganz deutlich macht, worum es uns im Leben geht. Nämlich um Jesus, der Wunder tut. Und darum, dass das, was er sagt, dass wir das machen. und das Dritte, dass wir dann davon erzählen. Wer hätte das gedacht, dass aus einem Blinden, der mal blind geboren ist, tatsächlich im Gottesplan einer wird, der in Borken den Christen erklärt, wie die nächste Woche abläuft. Amen.